NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. August 1964. Die erste Veröffentlichung zum Higgs-Partikel erscheint.
Juli 2012. Der große Hörsaal des Europäischen Kernforschungszentrum CERN knistert vor Spannung, als Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer das Mikrofon ergreift.
As a layman, I would now say, I think we have it.
Als Laie würde ich sagen, wir haben es. Einverstanden?
You agree?
Yeah.
It was a very emotional occasion for a lot of people.
Für viele war es hochemotional. Die Zuhörer waren wie verrückt. Es gab stehende Ovationen für die Leute von den Experimenten. Trampeln und Beifall fast mehr wie beim Fußball, wenn die Heimmannschaft gewonnen hat, als wie bei einem Physikseminar.
Ein Seminar mit Sensationspotenzial.
I think we have a success today. We have a discovery. We have discovered a new particle, a boson.
Ich denke, das ist ein Erfolg heute. Wir haben eine Entdeckung gemacht. Wir haben ein neues Teilchen entdeckt.
Ein neues Elementarteilchen, ein sogenanntes Higgs-Boson. Fast ein halbes Jahrhundert zuvor hatten einige theoretische Physiker dieses elementare Partikel vorausgesagt. Und ebenso lange hatten die Experimentalphysiker danach gesucht. Ist dieses Teilchen doch der Eckpfeiler im Theoriegebäude der kleinsten Materiebausteine. Ohne es stürzte dieses Standardmodell in sich zusammen. Die Entdeckung des Higgs, ein echter Triumph also.
Den zwei der Theoretiker in der ersten Reihe des jubelnden Auditoriums miterleben. François Englert von der Freien Universität Brüssel und Peter Higgs von der Universität Edinburgh. Weißhaarig beide und beide sichtlich gerührt. Verstohlen wischt sich Higgs die Augen.
Es hat mich echt überrascht, dass es noch zu meinen Lebzeiten geschah. Daran hätten wir nicht gedacht am Anfang, vor mehr als 40 Jahren. Denn damals wusste niemand, wo man suchen sollte. Deshalb ist es jetzt wirklich erstaunlich, dass es für eine Entdeckung reicht. Es zeigt die unbedingte Hingabe der jungen Forscher in dieser gewaltigen Kooperation. Also ich kann Ihnen nur gratulieren.
Der 83-jährige Higgs gratuliert den tausenden Physikern und Ingenieuren am größten Beschleuniger der Welt, an der größten jemals von Menschen gebauten Maschine, am Large Hadron Collider in der Nähe von Genf und den weiteren tausenden in aller Welt. Ein wahrhaft globales Unternehmen der Wissenschaft, die Jagd nach dem Higgs.
Den Anstoß gab allerdings ein einzelner Forscher, allein. An seinem Schreibtisch in Edinburgh.
Niemand nahm meine Arbeit ernst, deshalb wollte auch keiner mit mir zusammenarbeiten. Mit meinen Ideen gehörte ich zu einer Minderheit. Man hielt mich vielleicht für etwas exzentrisch oder gar verschroben.
Tatsächlich verzichtet Higgs bis heute auf E-Mail und Internet und hält seine Vorträge immer noch mit Overhead-Folien statt schicken PowerPoint-Präsentationen.
Doch sonderbar oder nicht? Während eines Wochenendes im Juli 1964 beseitigt der damals 35-Jährige trickreich einen schlimmen Widerspruch in der Theorie der Elementarteilchen, dass nämlich eine bestimmte Partikelsorte keine Masse hätte. Das aber war Unsinn, wie Higgs zeigte.
So then I wrote a short.
Ich schrieb dann einen Artikel darüber und schickte ihn an Physics Letters, deren Herausgeber am CERN saßen. Und sie lehnten ihn ab. Ich war ziemlich geschockt.
Eine durchaus pikante Geschichte. Dort, wo 2012 die Entdeckung gemacht wurde, begriffen die Gutachter 1964 das Besondere an dieser Arbeit nicht. Aber genau das geriet zum Glücksfall für Higgs.
Damals dachte ich, der Artikel sei vielleicht zu kurz. Er war etwa eine DIN A4-Seite lang und sage zu wenig aus. Vielleicht sollte ich mehr auf die physikalischen Konsequenzen eingehen. Und so wies ich in einer revidierten Fassung darauf hin, dass bei dieser Art Theorie immer Partikel mit Masse auftauchen würden, die dann als Higgs-Bosonen bekannt wurden.
And these are what
became known as Higgs bosons.
Allerdings schickte Higgs diese Arbeit an eine amerikanische Zeitschrift.
Mein überarbeiteter Artikel ging Ende August bei Physical Review Letters in den USA ein und wurde angenommen.
Am 31. August 1964.
Der Gutachter machte mich auf einen Artikel von Englert und Braut aufmerksam, der am selben Tag in dieser Zeitschrift erschien, an dem mein Artikel ankam.
François Englert und sein mittlerweile verstorbener Kollege Robert Braut hatten dieselbe Idee gehabt und eine dritte Gruppe in London ebenfalls, mit einem entscheidenden Unterschied. Sie hatten das neue Elementarteilchen nicht erwähnt.
Ich sollte also akzeptieren, dass dies Teilchen nach mir benannt wurde. Denn nur mein Artikel wies darauf hin.
Nur das Teilchen interessierte kaum jemand, bis diese Idee 3 Jahre später den Weg zur großen Vision der Physik aufzeigte, zur Vereinigung der Naturkräfte, populär auch Weltformel genannt.
Rückblende. Anfang des 19. Jahrhunderts noch glaubten die Forscher, Magnetismus und Elektrizität seien voneinander unabhängige Phänomene. Doch dann zeigten Experimente, beide haben die gleiche Ursache, nämlich elektromagnetische Kraftfelder. Mehr noch, auch das Licht war eine elektromagnetische Welle. Ohne Elektromagnetismus keine Atome, keine Moleküle, keine Menschen. Für die Physiker damals die erste Ahnung eines Ideals. Die Natur, den Kosmos nicht mit vielen separaten Gesetzen und Kräften erklären, sondern durch ein einziges Prinzip.
Allerdings erreichten die Forscher zunächst das Gegenteil. Sie fanden wichtige zusätzliche Kräfte. Zum einen die starke Kraft. Sie hält die Partikel in den Atomkernen zusammen. Zum anderen die sogenannte schwache Kraft, verantwortlich für den radioaktiven Zerfall. Ohne die schwache Kraft könnte die Sonne zum Beispiel keine Energie produzieren. Insgesamt also 4 Kräfte. Schwerkraft, elektromagnetische Kraft, starke und schwache Kraft. Damit räumte erst das Higgs auf, 100 Jahre nach der Theorie des Elektromagnetismus. 1967 führten die Theoretiker mit Hilfe des Higgs-Partikels Elektromagnetismus und schwache Kraft auf einen gemeinsamen Ursprung zurück, auf die elektroschwache Kraft. Eine ziemlich fantastische Geschichte.
Sind die Botschafter des elektromagnetischen Feldes doch masselose Photonen? Zum Beispiel Lichtteilchen, die mit Lichtgeschwindigkeit durch die Welt flitzen, bis ans Ende des Universums. Die Botschafter der schwachen Kraft aber sind das genaue Gegenteil. Schwere Partikel, die nur im winzigen Bereich des Atomkerns wirken. Kann das zusammengehören?
Ende der 1960er zeigten die Theoretiker, es kann. Vorausgesetzt, es existiert im ganzen Universum ein zusätzliches Feld, das Higgs-Feld, mit einem zusätzlichen Botschafter, dem Higgs-Partikel. Erst dieses Higgs-Feld hat den Botschaftern der schwachen Kraft kurz nach dem Urknall ihre Masse verliehen und anderen Elementarteilchen auch. Denn im unglaublich heißen Kosmos des Urknalls gab es nur masselose, lichtschnelle Partikel. Als der Kosmos abkühlte, änderte das Higgs-Feld schlagartig seinen Zustand, so wie Wasser zu Eis gefriert, und gab den Partikeln Masse. Die Evolution des Universums begann. CERN-Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer:
Es gibt ein sogenanntes Higgs-Feld überall im Universum. Und das gibt den elementaren Teilchen, den fundamentalen Baustein, ihre Masse. Und wenn das nicht existieren würde, dann würden wir hier gar nicht sitzen. Ja? Denn dann würden sämtliche fundamentalen Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum sausen. Und es könnte sich nichts bilden, keine Atome, keine Materie. Wir würden überhaupt nicht existieren. Das heißt, es ist praktisch dadurch die Grundlage für unsere Existenz.
Ohne Higgs wäre also nichts.
Doch wo sollte man danach suchen? Noch 1976 warnten Physikexperten vor groß angelegten Experimenten zur Higgs-Suche. Trotzdem sollte man die Augen offen halten. Als die Theoretiker dann aber noch die Elektroschwache mit der starken Kraft vereinten, wurde es spannend. Das sogenannte Standardmodell der Materie war eigentlich perfekt. Es fehlte nur ein Eckpfeiler. Wo war das Higgs, dieses goddamn Particle, das gottverdammte Teilchen, wie ein US-Physiker schimpfte? Das verdammt wurde ihm wegzensiert. Und übrig blieb das Gottesteilchen.
In langwierigen Großexperimenten grenzten die Physiker seinen Lebensraum immer enger ein. Aber erst mit dem neu gebauten riesigen Ringbeschleuniger am CERN, 100 Meter unter der Erdoberfläche und mit Technologien, die in vielen Ländern neu entwickelt wurden, ließ sich das scheue Ding endlich einfangen. Wie? Das erklärt Rolf-Dieter Heuer in einem Interview auf DCTP-TV dem Journalisten Philipp Banse.
Was wir machen, wir nehmen Protonen. Protonen sind ja die Kerne des Wasserstoffatoms. Nehmen die Protonen, beschleunigen sie auf nahezu Lichtgeschwindigkeit.
Und zwar gegenläufig in zwei Ringen.
Und bringen sie dann zur Kollision.
Und ein Energieblitz, fast wie beim Urknall, als das Universum entstand, lässt eine Explosionswolke von Partikeln entstehen.
Und dann muss man gucken, entstand da vielleicht auch dieses Higgs-Teilchen.
Das Higgs-Teilchen, das entsteht ganz kurz und zerfällt sofort wieder. Sie können das Higgs-Teilchen selber gar nicht sehen.
Die riesigen Messdatenmengen werden dann über das sogenannte Grid weltweit verteilt und ausgewertet. Eine neue Technologie, die das CERN erfunden hat.
Die Experimente, die um diese Kollisionspunkte gebaut sind, das größte ist 25 mal 25 mal 45 Kubikmeter groß, mit etwa 150 Millionen Sensoren.
So groß wie ein Kraftwerk und vollgestopft mit speziell entwickelter Elektronik.
Das heißt, es ist eine Digitalkamera, die 40 Millionen Bilder pro Sekunde macht. Und die werden rekonstruiert. Und dann kann man aus diesen Bildern, aus der Zusammensetzung, dann schließen, da war ein Higgs-Teilchen.
Something very small that makes all the difference.
Etwas Kleines, aber ganz Entscheidendes.
Wie es das Nobelkomitee ein gutes Jahr nach der Entdeckung am 8. Oktober 2013 zusammenfasste, als es den Physik-Nobelpreis an François Englert und Peter Higgs verlieh.
For the theoretical discovery of a mechanism.
Für die theoretische Entdeckung eines Mechanismus, der die Ursache der Masse subatomarer Partikel erklärt, und kürzlich bestätigt wurde durch die Entdeckung des vorausgesagten Partikels am Large Hadron Collider des CERN.
Ein verdienter Lohn. Hätte also die Physik der Materie, die Elementarteilchenphysik, ihren krönenden Abschluss gefunden? Nicht so ganz, erklärt Rolf-Dieter Heuer mit dem Enthusiasmus des Forschers.
Wir haben jetzt 50 Jahre gebraucht, 5 Jahrzehnte, um unser sogenanntes Standardmodell zu vervollständigen mit einem Higgs-Teilchen. Und das beschreibt lediglich knapp 5% des Universums, das sichtbare Universum.
In der Tat. Die aktuelle Physik beschreibt nur einen Bruchteil des Universums, nämlich das, was wir mit unseren Augen und Instrumenten sehen und messen können. Aber
es gibt dieses Dunkeluniversum, dunkle Materie, dunkle Energie.
Dunkle Energie, die das Universum immer schneller auseinandertreibt, und dunkle Materie, die sich bisher nur durch ihre Schwerkraft zeigt. Wobei die Schwerkraft noch gar nicht ins Standardmodell integriert ist. Eine bisher ungelöste Aufgabe für die Theorie.
Das heißt, es gibt noch jede Menge zu erforschen. Wir sind gerade bei 5%. Wir haben eine Tür aufgemacht, die lange Zeit verschlossen war, sind jetzt in einem neuen Raum und finden neue Türen. Und das ist eigentlich das Spannende an der Forschung. Sie finden was raus und dann sagen sie, wow, toll, ich habe was gefunden, ich kann was verstehen. Aber mit diesem Verständnis kommen neue Fragen. Und vor denen stehen wir jetzt.
Die Entdeckung des Higgs war ein Riesenerfolg, aber nur ein Etappensieg.
Es wird höchste Zeit, dass wir in das dunkle Universum kommen. Ja? Das ist natürlich die Hoffnung.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die erste Veröffentlichung zum Higgs-Partikel, die heute vor 50 Jahren erschienen ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.